Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidl.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Elvira Steidl und ich bin Neurologin in einer Praxis in Bad Homburg. Heute beschäftigen wir uns mit dem zweiten Teil der MS-Serie und besprechen mit unserem Interviewgast Katja über die Erkrankung selber, wie sich das für den Patienten anfühlt und auch die Symptome. Generell werde ich im Nachgang noch dazu erzählen, damit man weiß, wie MS überhaupt aussieht, wie man seine eigenen Symptome auch werten kann. Dieser Podcast wird unterstützt von Sanofi Aventis und Lilly Pharma. Vielen Dank dafür. Das Interview mit Katja wurde online geführt aufgrund der Corona-Pandemie und dem Infektionsrisiko, sodass ich Störungen oder Tonwackler sowie die Qualität um Entschuldigung bitte, falls das nicht erst rein immer funktioniert. So, hallo und herzlich willkommen. Heute starten wir mit einem Interview mit Katja. Katja ist MS-Patientin in unserer Praxis und wird uns ein bisschen die Krankheit näher bringen. Hallo Katja.
Ja, hi. Hallo.
Katja, könnten Sie bitte ein bisschen einfach über sich erzählen, wie das bei Ihnen angefangen hat, wie Sie überhaupt zu dieser Diagnose Multiple Sklerose kamen?
Ja, das ist eine längere Geschichte. Also richtig grundsätzlich angefangen hat es 2004 schon. Da war ich in Namibia als Au-pair für ein paar Monate. Und da hatte ich dann auf einmal Symptome, dass ich auf dem linken Auge nicht mehr so gut sehen konnte. Und ich hatte Gefühlsprobleme in den Beinen. Und keiner wusste so richtig, was das ist. Und dann war ich da bei den Ärzten. Die haben dann auch Blut abgenommen, eine Lumbalpunktion auch gemacht tatsächlich. Die war aber nicht erfolgreich, also das Liquid, das konnte man wohl nicht verwenden, also diese Flüssigkeit war wohl nicht zu verwenden aus irgendeinem Grund oder die konnten da keine abzapfen, irgendwas war da. Und dann kam es quasi nicht zur Diagnose und ich wusste nicht, dass ich MS habe. Das waren so die ersten Symptome und ich wurde dann entlassen mit der Idee, das könnte jetzt ein Virus gewesen sein, man wüsste nicht welches, aber die Symptome haben sich ja auch dann zurückgebildet, also das war dann weg. Und so waren dann die nächsten Jahre, dass ich gar nicht wusste, dass ich MS habe.
Wie alt waren Sie, als Sie in Namibia waren?
Da war ich 22.
Okay, also klassisches junges Erwachsenenalter, wo die Krankheit häufig auch kommt.
Genau. Und dann 11 Jahre später habe ich dann auf einmal festgestellt, dass ich immer anfange zu stolpern, also dass ich so umknick beim Gehen. Und habe dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich irgendwas mit meinem Fuß, dass die Sehne vielleicht zu lang ist oder irgendwas so in der Richtung. Dann war ich auch beim Orthopäden, der konnte da aber nichts finden. Und dann habe ich 2015, genau, also auch dann in dem Jahr, mir einen Hund geholt. Und mit dem Hund bin ich dann halt so längere Strecken auch gegangen zu Fuß. Und habe dann gemerkt, dass so ab einer Gehstrecke von 6 Kilometern ungefähr ich anfange, Probleme zu haben, wirklich beim Gehen. Dass ich gedacht habe, okay, ich kann die Beine nicht mehr richtig heben. Ich hebe das so aus der Hüfte raus, also irgendwas ist da komisch. Und habe dann gedacht, das ist ein mechanisches Problem, bin dann auch zum Orthopäden. Ich habe gedacht, vielleicht ist die Hüfte irgendwie so schief oder ein Wirbel hat sich verschoben oder irgendwas ist da. Der Orthopäde hat nichts gefunden, hat gesagt, er würde mich gern zum Neurologen dann so schicken und hat gemeint, dass, also da war so das erste Mal, dass er gesagt hat, gab es in Ihrer Familie MS? Und dann habe ich gesagt, nee, gab's nicht. Und er hat dann den Gedanken auch gleichzeitig schon wieder so verworfen und sagte, ach nee, das ist es auch bestimmt nicht, sollte mal zum Neurologen gehen. Okay. Dann war ich also beim Neurologen. Der hat dann festgestellt, es gibt eine Steuerungsproblematik in den Beinen. Und dann war ich beim Radiologen. Und der Radiologe hat dann drauf geguckt irgendwie und hat mich dann zu sich gerufen in das Zimmer. Und jetzt wäre das so und so. Und beim S wäre das so und so. Und hier würde man das ja auch sehen. Und hier beim S, da wäre das so und so und so. Und dann habe ich gesagt, wir reden die ganze Zeit von MS. Also kann es denn nicht auch was anderes sein? Und er hat dann gesagt, er wüsste jetzt nicht, so was noch sein könnte, die Diagnose würde, die tatsächliche, die würde dann aber der Neurologe stellen. Ja, so war das.
Also sind Sie dann wieder beim Neurologen aufgeschlagen und der hat das dann festgemacht?
Im Prinzip schon, obwohl ich mir da nach dem Termin beim Radiologen, also hat es mir da eigentlich schon den Boden unter den Füßen so weggerissen, weil das war irgendwie, das war so, ja, das war eigentlich schon fast eine Diagnose, ne? Er hatte schon sehr darauf hingewiesen und es sehr deutlich gemacht, dass es jetzt nichts anderes sein könnte. Und da war ich wirklich, also da hat es mir wirklich den Boden unter den Füßen weggerissen und ich bin noch erstmal, also ich wollte zum Auto zurück, wusste gar nicht, wo mein Auto steht. Die Tränen liefen mir übers Gesicht, ich stand auf der Straße, ich wusste gar nicht, wo ich hingehen soll. Aber ohne wirklich zu realisieren, was jetzt hier eigentlich gerade passiert. Also das war alles wie so, es lief so an mir vorbei irgendwie, so wie so ein Film oder ich weiß gar nicht. Also ich stand wirklich neben mir.
Wie haben Sie dann weitergemacht, um mit dieser Diagnose umzugehen? Was hat der Neurologe oder vielleicht Kliniken da für eine Rolle gespielt?
Um mit der Diagnose direkt umzugehen?
Mhm. Genau.
Also das war tatsächlich ziemlich schwierig, mit der Diagnose umzugehen. Also ich fühlte mich da tatsächlich sehr alleingelassen. Es hieß dann also, ja, Sie haben MS. Und ich habe mir das so vorgestellt, okay, das ist eine schwere Krankheit, warum bin ich nicht auf Intensivstation? Also, ne, sondern es war so, ja, Sie haben MS. Und dann in der Klinik wurde das dann auch nochmal diagnostiziert. Die haben dann sämtliche Diagnosen gemacht, von Lumbalpunktion über Nervenleitgeschwindigkeit gemessen, Blutabnahme, also so alles Mögliche. Ich kam mir vor wie so ein Versuchskaninchen. Und es war eine Woche in der Klinik nur zur Diagnostik. Und es war wirklich, also ich hatte jeden Tag diese Termine und es war wirklich Stress. Und nach dieser Woche durfte ich dann nach Hause gehen. Und ich habe so gedacht, ja, und jetzt? Also jetzt ist die Krankheit ja nicht weg. Die schicken mich jetzt nach Hause, aber die Krankheit ist ja gar nicht weg, ne? Und gleichzeitig wusste ich, okay, das ist ja unheilbar. Also natürlich, die schicken mich jetzt weg. Aber und danach, ja, war eigentlich, also war ich auf mich ganz alleine gestellt. So habe ich das Gefühl gehabt.
Wie ist da Ihr Umfeld mit umgegangen? Oder haben Sie das gar nicht erzählt?
Ich überlege gerade, wie war das? Also mein damaliger Freund damals, der hat angefangen zu weinen, was ich total gut fand, weil ich so das Gefühl hatte, er ist der Einzige, der jetzt gerade versteht, was gerade passiert. Meine Mutter fing an zu weinen. Da habe ich gedacht, okay, wenn die weint, dann ist es wirklich so richtig schlimm. Und dann waren die Reaktionen eigentlich unterschiedlich. Also zum einen einige Leute waren, glaube ich, überfordert auch damit und wussten nicht, wie reagiert man jetzt. Andere, also sehr viele Leute haben mir Mut gemacht und gesagt, ja, du schaffst es schon, es wird schon. Und ich hatte aber immer so den Eindruck, die Leute wissen gar nicht, was das eigentlich bedeutet. Also das so zu schaffen, also das ist jetzt nicht eine Phase, wo ich durchgehe und dann ist sie vorbei, sondern ich gehe da in etwas rein und komme vielleicht auch gar nicht mehr raus. Und das war, glaube ich, vielen Leuten nicht klar. Und das hat mir so ein bisschen gefehlt.
Was war Ihnen in diesem Moment klar? Also was waren Ihre Befürchtungen, Ihre Sorgen, als Sie diese Diagnose gehört haben?
Dass es nichts gibt, womit man die Krankheit besiegen kann. Also das war, meine Befürchtung war, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was passiert. Also ich weiß nicht, es hieß dann irgendwie, das ist die Krankheit der 1000 Gesichter und Verläufe sind ganz unterschiedlich. Und ich wusste, okay, ich muss einen Weg finden unbedingt, um das zu besiegen. Ich kann damit nicht leben.
Mhm. Ja. Wir reden auch noch in anderen Folgen, wie Sie sich entschieden haben, also wie dann Ihr Weg auch mit der Therapie war. Und ich kenne Sie ja jetzt aus der Praxis als sehr lebensbejahenden, sehr ja, vor Kraft sprühenden, muss ich fast sagen, Menschen. Jetzt klingt das ja negativ, was Sie bisher erzählt haben. Wie haben Sie diese Kurve geschafft, doch mit dieser Krankheit umzugehen?
Boah, das ist wirklich eine schwierige Frage, weil tatsächlich, also diese dunklen Seiten, die hab ich immer noch. Das ist, ne, also ich bin grundsätzlich bestimmt ein lebensbejahender Mensch und ich lasse mich davon nicht unterkriegen. Ich teile das. Das sind für mich zwei verschiedene Sachen. Also ich bin nicht bereit, die Krankheit im Leben zu akzeptieren. Ich lebe mein Leben weiter, so wie bisher, also fröhlich und glücklich, weil sonst macht es ja auch keinen Spaß. Und auf der anderen Seite habe ich aber noch immer diese Angst und diese Realität, die mich auch von Zeit zu Zeit dann irgendwie noch einholt. Also das ist bis jetzt. Aber es war schon so, dass ich die ersten Jahre wirklich im Loch war. Also, dass ich wirklich auch, ich glaube schon, so eine Art Depression auch hatte, jetzt nicht diagnostiziert oder so, aber da war ich auf jeden Fall im Loch, weil was mir so schwer gefallen ist, ist auch die Entscheidung für die Medikamente. Also da habe ich gedacht, es gibt eigentlich nicht wirklich irgendwas, wo mir wirklich jemand sagen kann, so, das nimmst du jetzt und es wirkt, sondern ich wurde mit der Entscheidung auch relativ auf mich so gelassen. Also ich sollte das jetzt entscheiden. Ich habe dann da verschiedene Blätter nach Hause bekommen. Da stand dann drauf die Studien, wie die so verlaufen sind zu den Medikamenten, zu den einzelnen und was da für Ergebnisse bei sind. Und die durfte ich jetzt studieren und durfte mich dann entscheiden. Und da habe ich wirklich, ich habe angefangen damit, nachts bin ich aufgestanden, habe aber noch so geschlafen und habe gar nicht gemerkt, so dass ich aufstehe und habe angefangen, eine Tablette zu suchen. Eine braune Tablette, die habe ich irgendwie gesucht nachts, habe die Schränke aufgemacht, die Schubladen und habe da angefangen so zu suchen, bis ich dann halt wach geworden bin und gemerkt habe, ich schlafe und ich mache hier irgendwas ganz Verwirrtes. Und diese Zeit, die blieb über Monate.
Also Sie haben eigentlich eine Lösung immer gesucht.
Genau.
Und Sie konnten sich gar nicht entscheiden, was diese Lösung war. Das hat Sie sogar in der Nacht verfolgt.
Genau, richtig, ja.
Ja. Super. Ich gehe nochmal zurück zu diesen Beschwerden, wo Sie zuerst zum Orthopäden waren und wo dann die ganze Diagnostik anlief. Wie hat sich diese Veränderung der Gehfähigkeit dann entwickelt?
Also, das war so 2015, genau, war meine Gehstrecke bei 6 Kilometern, dann 2016 bei 3 Kilometer, 2017 war ich bei 1,5. Es hat sich dann immer so halbiert. Und 2018, also Anfang 2018 war ich bei 800 Metern und Ende 2018 war ich ungefähr bei 150 Meter.
Das macht Angst, oder? Wenn man dann schon jetzt als Zuhörer diesen Verlauf hört.
Ja.
Das ist ja wirklich eine Einschränkung in Ihrem Alltag, in Ihrem Leben. Ja.
Ja.
Wie sind Sie damit umgegangen?
Ich hatte Panik. Ich hatte wirklich absolute Panik und gleichzeitig so eine Ohnmacht, weil ich wusste, es kann keiner irgendwas machen. Also ich hatte Cortisonbehandlungen, die haben nicht angeschlagen. Ja, also absolute Panik. Mhm.
Welche MS-Form wurde dann bei Ihnen diagnostiziert?
Am Anfang war das RRMS, also
eine schubförmige.
Genau, damit begann die Diagnose. Dann war aber schon relativ stand die Idee im Raum, ob das nicht eine SPMS ist.
Das wäre dann eine sekundär progrediente.
Genau. Mhm. Und dann, ich weiß nicht, abschließend wurde dann die Diagnose auch gestellt für SPMS, 2-3 Jahre später nach Diagnose.
Okay. Das heißt dann für die Zuhörer, das schreitet immer weiter fort und so wie beim ersten Mal, dass sich die Beschwerden komplett zurückbilden. Lag bei Ihnen nicht vor, sondern es wurde zunehmend schlechter.
Ja, also sagen, dass die Schubform, die war am Anfang 2004, weil die Symptome, die haben sich wirklich auch komplett zurückgebildet und dann eigentlich ab 2015 war es eigentlich schon SPMS. Also das, was ich da bekommen habe, das hat sich dann nicht mehr zurückgebildet.
Bemerken Sie jetzt ab und zu noch Schübe?
Schübe, das was kommt und wieder geht.
Ja, oder dass es sehr nicht so langsam schleichend schlechter wird, sondern wirklich bumm auf einmal da ist.
Nein, gar nicht mehr.
Weil es auch Formen gibt, so progrediente Formen, die noch aufgesetzte Schübe haben, kriegen Sie aber gar nichts von mit.
Genau.
Okay, super. Katja, ich bedanke mich ganz herzlich für das heutige Interview. Wir hören uns noch in den nächsten Tagen. Und erzählen noch über andere Sachen, wie dann Ihre Erkrankung Sie auf verschiedene Wege geleitet hat. Und ich wünsche Ihnen heute erstmal einen schönen Tag. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ich konnte sehr schön in Ihrem Interview schildern, wie sie sich mit dieser Neudiagnose oder auch mit den ersten Beschwerden gefühlt hat und wie diese ganze Diagnostik vonstatten ging. Außerdem, welche Beschwerden jetzt vorliegen und was wirklich einschränkend im Leben aufgrund der MS geworden ist. Jetzt im Nachgang an dieses Interview würde ich gerne noch sämtliche Symptome, die eine MS zeigen kann, einmal vorstellen, damit jeder für sich einstufen kann, ist es ein Schub, ist es vielleicht sogar eine MS für Patienten, die gar nicht wissen, dass sie eine MS haben oder erkrankt sind und das ganze Spektrum der Erkrankung einmal darstellen. Wir starten am besten mit der Definition Schub. Was ist denn überhaupt ein Schub, von dem alle reden? Das wäre dieser Entzündungsprozess im zentralen Nervensystem, der für den Patienten sich als Funktionsstörung bemerkbar macht, also irgendein Ausfall von Muskel, von Sensibilitätsstörungen, von Sehstörungen etc., die vorher nicht da waren und die auch mindestens 24 Stunden am Stück anhalten, damit es überhaupt als Schub gewertet werden kann. Ansonsten kann man die Beschwerden von Multiple Sklerose in vier große Bereiche grob einteilen. Das sind erstmal Sehstörungen, motorische Störungen, sensible Störungen oder auch psychische Störungen. Als erste Symptome werden in der Regel Lähmungen, Taubheitsgefühle oder Sehstörungen bemerkt. Im weiteren Krankheitsverlauf zeigen sich Schwäche von Muskulatur, Sensibilitätsstörungen, Müdigkeit und Blasenmastdarmstörungen am häufigsten. Wir starten jetzt mit den Sehstörungen. Sehstörungen werden häufig als Milchglassehen wahrgenommen oder als Visusverlust, also dass wirklich die Sehkraft nicht mehr so ist wie vorher und dies sich auf einen bestimmten Bereich im Gesichtsfeld beschränkt. Also dass man sagt, wenn ich mit dem rechten Auge schaue, sieht es so aus, als würde ich durch Milchglas gucken. Diese Sehstörungen treten innerhalb von Stunden bis Tagen auf und nehmen noch an Intensität zu. Und wie gesagt, sind überwiegend einseitig. Manchmal wird auch ein sogenanntes Krotom berichtet. Das ist dann im zentralen Sehfeld eine Gesichtsfeldstörung, die auch wirklich schwarz oder neblig sein kann. Und eine Störung der Farbwahrnehmung, vor allem für die Farbe Rot. Und des Kontrastsehens wird durch den Patienten bemerkt. Die Sehstörungen bilden sich in der Regel sehr gut zurück, so dass nach Tagen bis Wochen wieder die normale Sehschärfe erreicht wird und auch das Gesichtsfeld wieder normal wird, so dass man keine Lücken mehr feststellen kann. Wohingegen die Farbeinschränkungen sich sehr langsam oder manchmal auch gar nicht zurückbilden, so dass der Patient das als Farbentsättigung auch dauerhaft wahrnimmt und die Farbe Rot zum Beispiel nicht mehr so kräftig rot wahrgenommen werden kann, wie man es früher vielleicht kannte. Ursache dieser Sehstörung ist eine Optikusneuritis. Das heißt übersetzt eine Nervenentzündung des Sehnervs, des Nervus Opticus, der einseitig entzündet ist. Der Augenarzt kann in diesem Fall überhaupt nichts sehen, für ihn ist alles normal. Denn der Patient sieht nichts wegen der Sehstörung und der Augenarzt leider auch nicht, weil das Auge selber nicht betroffen ist und die Entzündung sich hinter dem Auge abspielt, sodass die Augenärzte in diesen Fällen häufig zum Neurologen direkt überweisen mit diesem Verdacht einer Entzündung des Sehnervs. Ob diese Sehnervenentzündung wirklich der Beginn einer multiplen Sklerose ist oder ein einmaliges Ereignis, ist in diesem Moment noch unklar. Denn in 30-40% der Fälle entwickelt sich wirklich aus dieser ersten Sehnerventzündung eine Multiple Sklerose und muss deswegen bei diesem Erstsymptom unbedingt weiter verfolgt werden und dann auch Verlaufskontrollen beim Neurologen durchgeführt werden. Eine andere Art von Sehstörung bei Multiple Sklerose sind Doppelbilder. Diese können nebeneinander oder übereinander stehen und werden durch einen Schub, also eine kleine Läsion im Hirnstamm verursacht, die für die Synchronisation der Augenbewegungen zuständig ist. Wenn natürlich ein Auge nicht das macht, was das andere macht, kommt es zu einer Verschiebung der Sehbahn und das Gehirn kann es noch nicht übereinander stellen, sodass es wirklich zu diesen Doppelbildern kommt, die auch anhalten. Hält man jetzt als Patient ein Auge zu, verschwinden die Doppelbilder, denn unser Sehfeld kann nur mit zwei Augen Doppelbilder wahrnehmen. Mit einem Auge ist das nicht möglich. Also wenn Beschwerden auftreten, überhaupt eine Linderung im Alltag bewirken zu können, macht es Sinn, wirklich nur mit einem Auge, auch gerne im Wechsel, den Alltag so zu meistern, bis ein Termin beim Augenarzt oder beim Neurologen wahrgenommen werden kann. Nichtsdestotrotz führt der Weg durch das MRT, um die Diagnose zu sichern, dass eine Entzündung vorliegt. Bei Patienten, die schon länger MS haben bzw. MS schon bekannt ist, ist es ein deutliches Anzeichen für einen Schub und muss dann auch mit Cortison behandelt werden. Der nächste große Symptomkomplex führt uns zu motorischen Störungen. Dies betrifft die Muskulatur und die Koordination. nämlich die Muskulatur wird durch die Nerven, durch unser Gehirn und das Rückenmark angesteuert, also unser zentrales Nervensystem. Und die Läsionen, also die kleinen Entzündungen im Gehirn, führen dazu, dass unser Gehirn diese Muskelgruppen nicht mehr gut ansteuern kann. Nach einem Schub sieht man häufig, dass es sich erholt, also dass zum Beispiel eine Schwäche der Hand, auch Parese, diese Lähmung genannt, sich zurückbildet und die Funktion wieder ganz normal funktioniert. Desto mehr Läsionen und desto größer die Läsionen, die zurückbleiben sind, desto ausgeprägter ist auch die Störung, sodass wirklich Halbseitenlähmungen oder im Rückenmark sehr große Läsionen, eine Lähmung von allen vier Extremitäten auftreten können, dann natürlich zu einer deutlichen Einschränkung im Alltag führen. Aufgrund der Schädigungen im zentralen Nervensystem sieht man dann auch, dass diese Schwächung dieser Muskelgruppe häufig zu einer Spastik führt. Eine Spastik ist eine andauernde Erhöhung des Muskeltonus, also dass wirklich die Muskulatur dauerhaft angespannt ist und deswegen es auch nicht selten zu Schmerzen in diesen Muskelgruppen kommt, die medikamentös gelockert werden können. Bei MS sieht man, dass die Beine häufiger als die Arme betroffen sind und im weiteren Krankheitsverlauf der Spastik dann eine strukturelle Veränderung der Muskulatur auch zu sehen ist, also dass die Muskelgruppen abbauen und wirklich ja, so Lücken in der Muskulatur entstehen, dass sich der Muskel verkürzt und es zu Kontrakturen und Fehlstellungen kommt und alle diese Veränderungen auch wieder zu Schmerzen führen, die durch externe Reize, also zum Beispiel Fieber, ein Harnwegsinfekt, dann noch verstärkt werden. Deswegen ist es bei Beschwerden, die bei MS wirklich anhaltend sind, kontinuierlich Physiotherapie zu machen, um diese Muskelgruppen, die nicht mehr so gut angesteuert werden, auch passiv zu beüben, damit es nicht zu diesen Spätfolgen kommt. Sind nun die Läsionen im Kleinhirn oder im Hirnstamm angesiedelt, kommt es zu Koordinationsstörungen. Das heißt auch Ataxie im Medizinischen und führt dazu, dass Bewegungen nicht mehr so koordiniert durchgeführt werden können. Woran sich die Patienten bei der klinischen Untersuchung sehr gut erinnern können, ist, wenn der Arzt den Patienten auffordert, die Hände nach vorne zu strecken und mit dem Zeigefinger bei geschlossenen Augen die Nasenspitze zu berühren. Das im Seitenvergleich. Und da fällt dem Patienten schon selber dann häufig auf, dass die Nasenspitze nicht mehr so zielsicher getroffen werden kann. Oder wenn die Beine, also die Koordination auch der Beine betroffen ist, dass ein gerader Gang gar nicht mehr so leicht ist, vor allem in geschlossenen, mit geschlossenen Augen. Und dann es zu einem Hin- und Herwanken kommt. Die Patienten berichten das dann immer so, als würden sie betrunken sein und haben dann Angst, dass die Nachbarschaft denkt, sie hätten einen über den Durst getrunken. Und das ist wirklich nicht willentlich, dass man nicht geradeaus gehen kann, sondern das Kleinhirn bekommt die Koordination nicht mehr so hin. Das Kleinhirn und der Hirnstamm sind aber auch für Sprache und Schlucken verantwortlich. Deswegen kommt es zu Sprechstörungen, also dass die Mund- und Zungenmotorik nicht mehr so angesteuert werden kann, wie es sein sollte. Und auch Heiserkeit oder Schluckstörungen werden durch Entzündungen in diesem Bereich produziert. Wichtig ist, dass vor allem bei Schluckstörungen schnell Kontakt mit dem behandelnden Arzt aufgenommen wird, da es sonst zu einer Aspirationsgefahr, also zu einem Verschlucken in die Luftröhre kommen kann und dies zu Lungenentzündungen und auch einem Krankenhausaufenthalt mit Antibiotikatherapie führen kann und das möglichst vermieden werden sollte. Der dritte große Bereich der klinischen Beschwerden sind die sensiblen Störungen. Generell unser Berührungsempfinden am ganzen Körper, also in der Haut, wird durch verschiedene Rezeptoren aufrechterhalten, so dass je nach Qualität, die ausfällt, auch unterschiedliche Beschwerden wahrgenommen werden. Mögliche Beschwerden sind eine Minderung des Berührungsempfindens, des Schmerzempfindens oder der Temperaturempfindung, Kribbelprästhesien, also das heißt, dass es ein Ameisenlaufen oder irgendwelche Form von Kribbelkrabbel gespürt werden, obwohl gar nichts an der Haut berührt wird. Störung des Lagesinns, also hebe ich meinen Finger oder meinen Zeh nach oben oder nach unten und wo ist dieser Zeh im Raum, also die Beziehung zum Raum geht auch verloren, oder das Vibrationsempfinden, was vor allem in den Füßen beim Laufen bei Dunkelheit sehr wichtig ist, um Gleichgewicht halten zu können. Eine Störung des Schmerzempfindens durch MS kann sich auch in unterschiedlichen Formen und Ursachen äußern. Diese werden immer in akut und chronische Schmerzen eingeteilt. Akute Schmerzen, die wirklich neu sind, die plötzlich beginnen, können zum Beispiel von der Trigeminusneuralgie im Gesichtsbereich, die sich in kurzen Attacken mit blitzartigen Schmerzen äußert, bis zu ganzen Armen, die als brennend oder kribbelnd empfunden werden, zählt alles zu akuten Schmerzen, die einfach neu auftreten. Chronische Schmerzen halten bereits über Wochen bis Monate an und verändern sich nicht im Verlauf. Diese können von Rückenschmerzen über Schmerzen von Extremitäten führen, die unter anderem durch Paresen und Spastik bedingt sind, aber auch zentrale Ursachen haben, die das Schmerzempfinden einfach verändern, so dass der Patient das auf einmal anders wahrnimmt. Ein anderer wichtiger Bereich bei den sensiblen Störungen sind die Blasenentleerungsstörungen. So als Grundlage in der Anatomie kann man sich vorstellen, dass zentral im Gehirn ein Zentrum für die Blasensteuerung da ist und eins am unteren Rückenmark. Also ganz vereinfacht dargestellt. Und diese zwei Zentren steuern die Blasenfunktion an. Also ist die Blase gefüllt, ist sie leer, der Impuls, ich muss aufs Klo gehen, werden durch diese Zentren gesteuert. Und diese Störungen führen dazu, dass es entweder eine Über- oder eine Unteraktivität der Blase entsteht. Bei einer Überaktivität kommt es dazu, dass kleine Mengen an Urin in der Blase bereits zu einem Harndrang führen und der Patient das gar nicht einhalten muss, sodass die also zu einer Inkontinenz führt, weil die Blase sich entleert, obwohl man noch gar nicht auf dem Klo war. Das sind dann keine großen Mengen, die sich entleeren, also wirklich so ein Tröpfeln. Aber führt natürlich dazu, dass Einlagen getragen werden und viele Patienten das Haus gar nicht verlassen wollen. Der Gegensatz dazu ist die hypoaktive Blase, also Hypo ist weniger. Das heißt, der Körper nimmt überhaupt nicht wahr, dass Urin in der Blase ist. Die wird dann übervoll, weil es sich sammelt und sammelt und dieser Impuls fehlt und entleert sich dann auf einmal schwallartig und kommt auch sehr häufig zu Restharnbildung, weil sie sich gar nicht komplett entleeren kann. Und das ist natürlich wieder ein Risiko für Blasenentzündungen, die übrigen MS-Beschwerden durch dieses Fieber, diese Entzündung, die in der Blase sitzt, verstärken können. Die dritte Möglichkeit sind dann noch Störungen der Schließmuskulatur der Blase, sodass ein Harndrang mit unwillkürlichem Urinabgang, eine Abschwächung des Harnstrahls oder es zu einer Restharnbildung führen kann. Und so wie die Blase kann natürlich auch der Darm fehlangesteuert werden, sodass es häufiger zu Verstopfungen, also zu Obstipation beim MS-Patienten kommt. Seltener ist Durchfall der Fall. Und auch Meteorismus, also das heißt Gase, die sich bilden, man somit häufig pupsen muss, werden im Krankheitsverlauf der MS gesehen. Vor allem bei den Verstopfungen sollte beachtet werden, dass aufgrund der anderen Symptome, die auch mit Gangstörungen einhergehen, es zu einem Bewegungsmangel führt, was die Verstopfung verstärkt. Und natürlich bei Blasenstörungen die Trinkmenge auch versucht wird zu reduzieren und die Obstipation noch weiter zunimmt. Auch Sexualfunktionsstörungen gehören zum sensiblen System und sind im weiteren Krankheitsverlauf nicht selten anzutreffen. 50-70% der MS-Patientinnen und 60-90% der MS-Patienten leiden an Sexualfunktionsstörungen. Wobei es nur selten berichtet wird, weil es natürlich ein Tabuthema ist, was vor dem Arzt jedoch nicht wie mit der Freundin besprochen wird, sondern auch wirklich geäußert werden sollte, damit man einen Einblick in die Beschwerden der MS überhaupt als Arzt bekommt. Beim Mann äußern sich die Sexualfunktionsstörungen in einem Libido-Verlust, also das heißt, dass die Lust auf Sex reduziert wird, auf Erektions- und Ejakulationsstörungen und auch genitale Sensibilitätsstörungen werden nicht selten gesehen. Auch bei Frauen zeigt sich die Libido-Minderung als häufigste Sexualfunktionsstörung, gefolgt von verminderter Orgasmusfähigkeit, einer trockenen Scheidenschleimhaut und auch genitale Sensibilitätsstörungen. Der letzte Block der klinischen Beschwerden bei MS sind die psychischen Störungen. Diese unterteilen sich in Gedächtnisstörungen, Depressionen und Fatigue. Wir starten mit den kognitiven Störungen, also mit den Gedächtnisstörungen. Patienten bemerken diese durch Kurzzeitgedächtnisstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, sodass es wirklich Einschränkungen auch im Beruf geben kann und man darauf auch angesprochen wird. Probleme beim begrifflichen und abstrakten Denken und bei Minderung der Arbeitsgeschwindigkeit und der Informationsverarbeitung. Kognitive Störungen treten in einer Häufigkeit von 40-60% der MS-Patienten auf, sind also durchaus relevant und sollten im Rahmen von einem jährlichen Screening, also dass man einmal im Jahr bei dem Neurologen eine Gedächtnistestung macht, um diese Beschwerden wirklich erfassen zu können und dann auch gezielt ein Training der Bereiche, die nicht mehr so gut funktionieren, starten kann. Der zweite Bereich ist die abnorme Müdigkeit, auch Fatigue genannt. Diese trifft so in etwa 90% aller MS-Kranken und diese klagen vor allem über eine verstärkte körperliche oder und geistige Ermüdbarkeit, sodass auch der normale Arbeitsablauf oder auch der Alltag nicht mehr bewältigt werden kann. Die Fatigue ist die häufigste Ursache für eine frühzeitige Berentung bei MS-Patienten. Geistige Tätigkeiten können nur für einen kurzen Zeitraum konzentriert werden und erfordern danach eine längere Erholungsphase, weil man einfach schlagskaputt ist. Das hat natürlich auch Konsequenzen auf den Lebensalltag, weil man gewohnte Abläufe nicht mehr so durchführen kann und auch eine körperliche Belastung wird nicht mehr so durchgeführt und muss beendet werden, da diese Erholungszeit dringend notwendig ist und dann nicht über seine Kräfte hinaus weitergearbeitet werden kann. Einer der wichtigsten Beschwerden, was aber leider häufig totgeschwiegen wird, ist die Depression. Im Anschluss an dieser Schilderung dieses Symptoms hat Katja noch gebeten, ein kleines Kurzinterview noch anzuschließen, weil es genau um diese Problematik geht, die Depression und die Folgen davon, sodass bitte nicht abgeschaltet wird, sondern noch das Interview angehört wird, weil es Katja sehr am Herzen lag, das den Betroffenen und den Angehörigen mit auf den Weg zu geben. Erstmal zurück zur Depression. Wie sehen Zeichen einer Depression aus? Die Patienten berichten von einer depressiven Stimmung, eine Interessen- und Freudlosigkeit sowie eine Antriebsstörung, also dass man sich nicht mehr motivieren kann, Tätigkeiten durchzuführen, die einem vielleicht vorher auch Freude gemacht haben oder seinen Tagesablauf nicht mehr aufrechterhalten zu können. Außerdem sieht man als weitere Anzeichen von Depression Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen, ein vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen, negative und pessimistische Zukunftsperspektiven und ein Appetitmangel sowie Schlafstörungen. Ein sozialer Rückzug, also aus dem gewohnten Umfeld, sich zurückzuziehen, alleine zu sein und auch den Mut verliert, wirklich Aktivitäten, die früher Spaß gemacht haben, noch durchzuführen. Bei Diagnosestellung ist es eine absolut normale Reaktion, sich zurückzuziehen, auch traurig zu sein, denn diese Nachricht, ich bin unheilbar krank, ich habe eine Erkrankung und dabei bin ich vielleicht noch jung oder fühle mich vielleicht auch gar nicht wirklich krank, ist auf jeden Fall ein Schicksalsschlag, der emotional bewältigt werden muss. Somit, wenn diese genannten Symptome nur für eine kurze Zeit anhalten, ist es eine absolut normale Reaktion, Diese sollten aber irgendwann überwunden werden. Ist das nicht der Fall oder verschlimmern sich sogar die Beschwerden, sollte auf jeden Fall Kontakt zu Ihrem Arzt aufgenommen werden, um dem weiter nachzugehen. Hellhörig sollte man als Patient sowie auch als Angehöriger werden, wenn Suizidgedanken auftreten und auch Suizidideen geäußert werden, ja, weil diese nicht einfach nur dahergesagt sind, sondern der Patient sich wirklich machtlos in dieser Erkrankung fühlt und auf jeden Fall bitte, bitte Kontakt mit Fachpersonal aufgenommen werden muss. Denn niemand muss sich mit diesen Suizidgedanken rumschlagen und vor allem alleine rumschlagen. Denn es gibt medikamentös wie auch über Gesprächstherapien Möglichkeiten, das zu überwinden. Und da ist auch der Arzt, der Psychiater, der Psychotherapeut wirklich ein hervorragender Ansprechpartner, mit dieser Thematik umzugehen. Wir sehen im klinischen Alltag sehr häufig, dass Hausärzte, weil sie einfach nicht so gut darauf geschult sind, auch überfordert sind, sodass bitte dem Hausarzt nicht böse nehmen, wenn er mit dem nicht so gut umgehen kann, sondern bitten Sie einfach über eine Überweisung, über eine Kontaktaufnahme zu einem Spezialisten wie einem Psychotherapeuten, einem Psychiater, einem Neurologen, um die Problematik wirklich zeitnah anzugehen. Noch ein ganz kurzer Ausflug zu einer Therapieform, die Interferone. Das sind diese Bauchspritzen, die gegeben werden, die ein hervorragendes Medikament sind, aber vor allem bei Depressionen mit Vorsicht zu genießen sind und dann auch wirklich gut beobachtet werden sollten. Denn es ist bekannt, dass unter dieser Interferontherapie es zu depressiven Symptomen kommen kann. Wenn diese schon von Haus aus da sind, werden die dementsprechend verstärkt und es dann wirklich zu Suizidgedanken kommt, sodass, wenn man auf Medikamente eingestellt wird und Interferone im Spiel sind und bereits depressive Beschwerden vorliegen, reden Sie bitte, bitte mit Ihrem Arzt, dass sie vorliegen, damit sie nicht diese Interferone bekommen, die dann wirklich die Depression eskalieren lassen. So, und jetzt nochmal zurück zu dem Interview mit Katja.
Ich würde den Zuhörern gerne mitgeben, dass sie so mutig sein sollen, nicht immer stark sein zu wollen. Also ich habe die Erfahrung bei mir selber gemacht und mache ich auch weiterhin. Und ich weiß auch, dass das, also ich habe Gedanken manchmal, wo ich weiß, da mit diesen Gedanken bin ich nicht alleine. Auch andere MS-Patienten haben diese Gedanken. Das weiß ich, weil ich mit vielen gesprochen habe, auch sehr persönlich gesprochen habe. Also diese Krankheit macht einem wirklich Angst. Und dann auch einfach, wie gehe ich mit dieser Angst um, wie gehe ich mit dieser Krankheit um, kommt man, glaube ich, wirklich auch manchmal an diesen Gedanken, kann ich damit leben? Und wenn ich nicht mehr mit der Krankheit leben kann, wie kann ich mein Leben beenden? Also das ist wirklich, das ist ein Tabuthema von vielen, die kein MS haben, nicht verstanden, weil es dann heißt, ja wie, also du hast solche Gedanken, dir geht's doch noch gut, so wart doch erstmal ab. Und diese Gedanken kamen mir schon sehr früh und ich weiß, dass es bei anderen MS-Patienten auch so ist.
Ja, das stimmt, das kann ich bestätigen, ja.
Ja, und dafür sollte man sich nicht schämen. Also das sind Gedanken, da kann man, finde ich, ganz frei drüber reden. Das ist ein, und sollte man auch tun, das ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, der Tod. Deswegen erschreckt er sehr viele Leute und viele Leute bekommen dann Panik. Oh Gott, was hast du für Gedanken? Aber ich denke, das sind Gedanken, die kann man auch nicht wegdrängen. Also die hat man, die habe ich auch. Und darüber zu reden, ist ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Also erfahrungsgemäß sind wirklich viele Angehörige überfordert, wenn man sowas äußert. Die verfallen dann in Panik, die weinen selber. Deswegen aus ärztlicher Sicht würde ich wirklich empfehlen, sprechen Sie das auch in der Sprechstunde an. Ja, sagen Sie das Ihrem Arzt. In der Regel, ich frage immer danach, vor allem bei Erstdiagnose MS. Einige sagen dann auch ganz ehrlich, so dass man helfen kann, aber nie scheuen von sich aus, sowas auch im Arztgespräch anzuführen. Ja, denke ich auch.
Obwohl ich nicht weiß, ob Frau Dr. Stahl, die sind wirklich eine sehr nette Ärztin und sehr empathisch. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass viele Ärzte nicht so empathisch sind. Ich weiß nicht, ob viele Ärzte damit vielleicht auch gar nicht umgehen könnten. Also wenn man es dann platziert irgendwo, das Thema, und man bekommt mit, okay, oh Gott, da wird jetzt mit Unverständnis drauf reagiert, dann einfach nochmal woanders platzieren.
Ja. Also nicht den mit abspeisen lassen. Sie haben schon recht, nicht jeder ist immer so freundlich, wie man sich das als Patient auch wünschen würde, ganz diplomatisch gesagt. Aber auf jeden Fall mit diesem Thema dann nicht alleine bleiben, sondern sich wirklich Hilfe suchen. Psychiater, Psychotherapeuten sind sehr gute Ansprechpartner, die auch mit diesen, ja, mit diesem Anliegen umgehen können. Mhm. Also Psychiater ist nichts Böses, da kann man gerne hingehen, sind auch ganz nette Menschen.
Okay. Ja, genau, das war mir echt nochmal wichtig, das zu sagen.
Wir sind am Ende von der heutigen Folge zu Multiple Sklerose Symptome. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr mich abonniert, Kommentare dalasst oder auch Anregungen für neue Folgen übermittelt. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Sanofi Aventis und Lilly Pharma für die Unterstützung. Ohne diese würde es diesen Podcast nicht geben und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Es gibt noch 2 weitere Folgen zu MS im Januar voraussichtlich. Dazwischen beschäftigen wir uns im Dezember mit Migräne und wünsche euch schon mal einen schönen Start in die Adventszeit, auch wenn es unter den Corona-Bedingungen etwas anders wird als sonst.